Ja, wenn man so die Nachrichten verfolgt, habt ihr es bestimmt mitgekriegt, das ist ja, vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht auch Israel mit erwähnt wird. Ja, die Hamas in Gaza und Israel, die Hisbollah im Libanon und Israel, die Houthi im Jemen und Israel. Ja, allerdings von den verschleppten israelischen Geiseln, da hört man eigentlich nicht mehr so viel denn davon. Das Leid ansonsten von den Palästinensern wird thematisiert, aber die Geiseln, die seit fast einem Jahr verschleppt sind. Ihr wisst bestimmt alle noch, was vor einem Jahr, nämlich am 7. Oktober 23 passiert ist, nämlich dass diese palästinensischen Terroristen der Hamas mit Motorrädern, Fahrzeugen und Paraglidern eben nach Israel eingedrungen sind und haben dieses grauenhafte, bestialische, ja, eigentlich dämonische Massaker angerichtet, in dem sie wahllos unschuldige Zivilisten ermordet und als Geiseln verschleppt haben. Beim Musikfestival wurden mehr als 250 junge Menschen regelrecht hingerichtet. Daneben haben die Hamas mehr als 2200 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgeschossen. Die Terrorgruppe selbst spricht von 5000 Raketen. Und egal wer sie waren, ob Soldaten, Frauen, Kinder, Alte, Kibbutzniks, Technofans, Polizisten, Landarbeiter, Religiöse, Säkulare oder was auch immer. Hauptsache Jude. Das war die einzige Kategorie, die bei dem Angriff zählte. Die Menschen, die dem Massaker zum Opfer fielen, können unterschiedlicher nicht sein. Aber dieses eine Merkmal verbindet sie. Sie waren Juden. Alles, was dann an Reaktion von Seiten der Israels kam und auch bis heute noch kommt, war von vornherein von der Hamas einkalkuliert worden. Was gerade vor unseren Augen passiert, überrascht diese Terrororganisation nicht im geringsten. Sie musste damit rechnen und sie hat damit gerechnet. Sie hat es nahezu provoziert, dass auch auf der palästinensischen Seite unschuldige Menschen in hohem Maße leiden, verletzt und getötet werden, weil sie von den Terroristen als lebende Schutzschilde missbraucht werden. Die palästinensischen Flüchtlinge, die Bilder, die wir sehen, zu Hunderttausenden, die werden in die Geschichtsbücher eingehen. Die zerbombten Städte, die hungernden, obdachlosen und verzweifelten Frauen, Kinder und Alten. Sie werden in die Geschichtsbücher eingehen. Ihre Bilder sind millionenfach gespeichert auf unzähligen Servern im Internet, unauslöschbar im weltweiten Netz und auch in unseren Köpfen. Diese Bilder prägen uns. Dieses Leid anzuschauen ist nahezu unerträglich. Und daher kommt dann schon die Frage auf, ja, um Himmels Willen, Israel, bei aller Legitimation deiner Selbstverteidigung, musst du so weit gehen? Musst du jeglichen Kredit der weltweiten Betroffenheit über dein erfahrenes Leid denn so verspielen? Ja, letztes Jahr, ja, da warst du noch ein Opfer. Wir haben mit dir getrauert, wir haben mit dir geweint. Wir haben uns mit dir solidarisiert, aber nun, ja, nun bist du ja mal wieder zum Täter geworden. Zu viele sind unter deinen Bomben und Raketen gestorben. Zu viele wurden begraben. Zu groß ist das Leid, das du angerichtet hast. Du gehst zu weit, auch wenn wir dir das Recht auf Selbstverteidigung ja schon eingestehen wollen. Ja, und so kommt es, dass nun viele die Klagelieder der Palästinenser einstimmen. Und immer mehr stimmen damit ein. Immer mehr gehen weltweit auf die Straße und rufen aus Free Palestine. Seit dem Massaker an den israelischen Juden ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland sprunghaft angestiegen. Und Israels Vorgehen im Gazastreifen hat dazu beigetragen und wird auch sicherlich auch weiterhin dazu beitragen, dass die Zahl weiter steigen wird. Selbst auf deutschen Straßen ist bei Demonstrationen zu hören, dass das Massaker ja irgendwie berechtigt war. Das war ja eigentlich nur eine Selbstverteidigung. Juden seien Landräuber in Palästina. Sie sind Besatzer. Dabei haben sie bis zum Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges als der gerade geborene und von der UNO legitimierte Staat Israel von 5 arabischen Nationen angegriffen wurde, jedes Landstück zu horrenden Preisen von arabischen Großgrundbesitzern abgekauft. Im Regelfall zum 10-fachen des tatsächlichen Wertes. Und dieses Land haben sie dann mühsam kultiviert und fruchtbar gemacht. In dem Landstück, das die UNO Israel im November 1947 zugesprochen hat, leben damals mehr Juden als Araber. Und alle Orte, die am 7. Oktober letzten Jahres angegriffen wurden, liegen auf diesem Gebiet, das bereits 1947 Israel im Teilungsplan der UNO zugesprochen wurde. Es sind keine geklauten und auch keine besetzten Orte. Sie sind völkerrechtlich legitimiert. Damals löste die UNO gegenüber dem jüdischen Volk das Versprechen ein einer nationalen Heimstätte. Vor dem Hintergrund des Holocaust und der Shoah war damit auch das Anliegen verbunden, dass das jüdische Volk endlich eine eigene Heimat erhält, in der es vor Pogromen jeglicher Art geschützt ist. Ein von Pogromen und Holocaust traumatisiertes Volk kann noch einmal dort beginnen, wo auch seine Wurzeln liegen, im Land seiner Vorfahren, im Land Abrahams, Isaaks und Jakobs und der 12 Stämme Israel. Volk und Land kamen wieder zusammen, so wie es immer das Anliegen Gottes im Alten Testament war. Selbst säkulare Juden haben diese tiefe Ahnung in ihrem Herzen, dass Volk und Land eine untrennbare Einheit bilden. Für die ersten jüdischen Einwanderer zum Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Land der neue Tempel. Sie brauchten keinen neuen Tempel in Jerusalem, wenn sie in Israel waren. Als Europäer leben wir gesellschaftlich ja derzeit in einer Phase der Ernüchterung. Wir dachten, alle wollten Frieden. Aber vor unserer Haustür tobt der Ukraine-Krieg. Wir dachten, mit großzügigen Unterstützung könnten wir den Frieden in Nahost fördern. Aber die Hamas überzieht Israel mit einem nie dagewesenen Terror. Wir dachten, das Thema Israel sei ein Hobby speziell für Israel-Freunde. Und nun sehen wir uns vor die Frage gestellt, wie wir zur Existenz Israels stehen. Das Alte Testament ist Bestandteil unserer Heiligen Schrift, nicht nur so eine Art Vorgeschichte. Der Gott dieses Teils der Bibel ist auch unser Gott. Jesus ist als Jude geboren, wurde beschnitten, ist im jüdischen Glauben erzogen worden, hat ihn gelebt, hat mit Worten des Ersten Testaments gebetet und ist als Jude gestorben. Daraus ziehen wir als Christen eine ganz klare Verantwortung. Wenn wir Teil des heiligen Volkes und auch Gottes Eigentum sind, dürfen wir bei Antisemitismus weder schweigen noch tatenlos zusehen. Für Antisemitismus darf es in unserem Land keinen Platz geben. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 11, 25 bis 33, meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt mit Gottes geheimnisvollem Plan bekannt machen. Wenn ihr euch auf eure eigene Klugheit verlasst, könnt ihr leicht zu falschen Schlüssen kommen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden, wie es in den heiligen Schriften vorhergesagt ist. Vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. Dann werde ich ihnen ihre Verfehlung vergeben, sagt Gott, und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Im Blick auf die gute Nachricht gilt, sie sind Gottes Feinde geworden, damit die Botschaft zu euch kommen konnte. Im Blick auf ihre Erwählung gilt, sie bleiben die von Gott Geliebten, weil sie die Nachkommen der erwählten Väter sind. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück. Und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Ihr seid aus den anderen Völkern, habt Gott früher nicht gehorcht, aber weil sie ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Genauso entsprechend gehören sie Gott jetzt nicht, weil er euch sein Erbarmen schenken wollte. Und so werden künftig auch sie Erbarmen finden. Gott hat alle ohne Ausnahme dem Ungehorsam ausgeliefert, weil er sich über alle erbarmen will. Wie unergründlich tief ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit und seine Voraussicht. Wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile, wie unbegreiflich seine Führungen. Damit hat Paulus ganz klar gemacht, die Berufung Israels und die an das jüdische Volk ergangenen Verheißungen gelten weiterhin. Gott bereut sie nicht. Der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, und der Bundesschluss am Sinai nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, sie gelten. Gott vergisst sein Eigentum, sein Volk nicht. Für uns als Christen ist klar, die Existenz des Staates Israel ist ein Zeichen der Treue Gottes gegenüber seinem Volk, dem Volk Israel, dem Volk der Juden. Israel ist deshalb Gottes Volk, weil es Gott zu seinem Volk erwählt hat. Das sagt die Bibel deutlich in 5. Mose 7, 6. Denn ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Hinter der biblischen Nation Israel steht von Anfang an Gott selbst. Denn Gott verspricht Abraham ein Volk und ein Land, und er benennt Jakob, den Vater der 12 Stämmevolks, in Israel um. Die Nation Israel ist also schon von den Erzvätern her im Blick. Und daran knüpft dann auch die Erwählung Israels in 5. Mose 7, 6 bis 8 an. Sie wird einerseits auf die Liebe Gottes zu seinem Volk zurückgeführt, andererseits auf Gottes Treue zu den Verheißungen an die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Und das war schon immer so. Nachdem Israel in Ägypten zu einem Volk geworden war, holt Gott es aus der Knechtschaft heraus und führt es in sein Land. Unter König Saul wird Israel zu einer Nation, unter König David gelangt es zur Blüte und unter König Salomo zu Reichtum und Glanz. Die folgende Zerstreuung Israels durch die Assyrer, die Babylonier und zuletzt die Römer wird in der Bibel als Gerichtshandeln Gottes verstanden. Doch verspricht Gott seinem Volk, dass er zu ihm stehen und es am Ende der Tage in sein Land zurückbringen wird. Gott hält unverbrüchlich an Israel fest. Israel ist Gottes Volk, weil Gott es zu seinem Volk erwählt hat. Israel wurde jedoch nicht erwählt, weil es etwas Besonderes gewesen wäre. Nein, die Juden sind ein ganz normales Volk, wie jedes andere eben auch. Israel ist nicht erwählt, weil es ein tolles Volk war, sondern gerade umgekehrt. Weil Israel erwählt ist, soll es zu einem tollen Volk, zu Gottes Volk werden. Israel soll sich als Volk Gottes zeigen und erweisen. Das ist Gottes Plan. Und so wurde mit der Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 nur ein erster Schritt in der endzeitlichen Wiederherstellung getan, wie die Bibel sie beschreibt. Bis die verheißene Wiederherstellung Israels abgeschlossen ist, muss noch einiges geschehen. Denn die Mehrzahl der Juden in Israel ist säkular. Sie lebt weder bundestreu noch jüdisch und schon gar nicht im neuen Bund. Sie hat weder zum Glauben an den Messias Jesus gefunden, noch ist der Messias bisher zurückgekehrt. Israel befindet sich in einem Zwischenstadium, in einem Stadium zwischen weltweiter Zerstreuung und endzeitlicher Vollendung. Der gegenwärtige Staat Israel ist also tatsächlich nur ein Zeichen, ein Hinweis auf einen treuen Gott, der zu seinem Volk Israel steht. Doch ist diese Treue noch nicht zu seinem endgültigen Ziel gelangt. Israel ist noch nicht vollständig von Gott bestimmt. Gott wird in Israel bisher nur stellenweise sichtbar. Dennoch ist Gott Israel treu. Und so setzt er Zeichen seiner Treue, wie es in der Christenheit gegenüber auch tut. Das vollendete Israel aber, das der Messias heraufführen wird, wird der ultimative Beweis der vollständig offenbarten Treue Gottes sein. Vom gegenwärtigen Israel dürfen wir somit nicht mehr erwarten als von anderen Nationen eben auch. Denn Israel ist noch nicht erlöst. Die Sünde ist dort, wie überall auf der Welt, noch immer Realität. An dieser Stelle ist Israel eine Nation wie jede andere und darf somit auch als solche kritisiert werden. Wir alle suchen in diesen Tagen nach prophetischer Orientierung. Was ist der rote Faden? Wie geht es mit und in Israel weiter? Was dürfen wir vom Wort Gottes her erwarten? Darum geht es ein Stück weit heute Morgen in meiner Predigt. Und die geht hauptsächlich auf eine Predigt von Pastor Michael Bendorf von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Braunschweig vom letzten November zurück. Als Predigttext lese ich die sogenannte Vision von den Totengebeinen aus Hesekiel Kapitel 37, die Verse 1 bis 14 nach der Basisbibel. Die Hand des Herrn ergriff mich und ich hatte eine Vision. Der Herr führte mich durch seinen Geist hinaus und brachte mich mitten in eine Ebene. Dort lagen überall Knochen. Gott führte mich an den Knochen vorbei und in der Ebene umher. Die ganze Ebene lag voller Knochen, die völlig ausgetrocknet waren. Gott sagte zu mir, du Mensch, können diese Knochen wieder lebendig werden? Ich antwortete ihm, Herr, mein Gott, du weißt es. Da sagte er zu mir, rede als Prophet zu diesen Knochen und sag zu ihnen, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesen Knochen, ich selbst gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich verbinde euch mit Zehen und lasse Fleisch darüber wachsen. Ich überziehe euch mit Haut und gebe euch Lebensgeist. So werdet ihr wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Noch während ich redete, wurde es laut und die Erde bebte. Die Knochen rückten zueinander, jeden Knochen an seinen Platz. Ich sah, wie sie mit Zehen verbunden wurden und wie Fleisch darüber wuchs. Dann wurden sie mit Haut überzogen, aber Lebensgeist war noch nicht in ihnen. Da sagte Gott zu mir, rede als Prophet zu diesem Lebensgeist. Ja, du Mensch, rede als Prophet zum Geist und sag, so spricht Gott, der Herr. Geist, komm herbei aus den vier Himmelsrichtungen. Hauch diese Toten an, damit sie wieder lebendig werden. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Da kam Lebensgeist in sie und sie wurden wieder lebendig. Sie standen auf. Es war eine sehr große Menschenmenge. Gott sagte zu mir, du Mensch, diese Knochen stehen für die Israeliten. Sie sagen, unsere Knochen sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Darum rede als Prophet und sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ich öffne eure Gräber und lasse euch herauskommen, denn ihr seid mein Volk. Dann bringe ich euch in das Land Israels. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich öffne eure Gräber und lasse euch herauskommen, denn ihr seid mein Volk. Ich gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Dann bringe ich euch in euer Land. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es angekündigt und werde es tun. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Der alttestamentliche Prophet Hesekiel wird vom Herrn in ein wahres Todestal voller ausgetrockneter Knochen hergeführt, die überall verstreut herumliegen. Können diese Knochen wieder lebendig werden? So die Frage Gottes an seinen Propheten. Was soll der darauf antworten? Rein menschlich besteht keine Möglichkeit mehr. Es ist zu spät, vorbei. Aber wenn Gott diese Frage stellt? Und jetzt offenbart Gott seinen Propheten, was er mit diesem toten und verstreuten Gebeinen vorhat. Und genau das, was er ihm nun offenbart, soll Hesekiel dann auch über diesen Gebeinen weissagen. Gott selbst spricht nun die Knochen an. Ich selbst gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich verbinde euch mit Zehen und lasse Fleisch darüber wachsen. Ich überziehe euch mit Haut und gebe euch Lebensgeist. So werdet ihr wieder lebendig, denn werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann steht da Hesekiel und spricht genau so prophetisch zu den Knochen. Ich rede als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Er spricht diesen Knochenhaufen an und macht darin eine übernatürliche Erfahrung. Er erlebt die Kraft Gottes. Diese toten Knochen kamen genauso zusammen, wie Gott es wollte. Es war der Geist Gottes, der sie einfach so zusammenführt, als wenn es das ganz Normalste von der Welt wäre. Aber es passiert noch mehr, Vers 8. Ich sah, wie sie mit Zehen verbunden wurden und wie Fleisch darüber wuchs. Dann wurden sie mit Haut überzogen. Nicht weniger als eine neue Schöpfung, eine Wiedergeburt des Volkes Israel und eine nationale Wiederherstellung soll Hesekiel prophezeien. Das ist ein prophetisches Wort für unsere Zeit. Dieses Wort erfüllt sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts vor unseren Augen und den Augen der ganzen Welt. Hesekiel hört ein lautes Getöse und die Knochengebeine rücken zusammen. Es ist ein Lärm. Manche Übersetzungen sprechen von einem lauten Rauschen. Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts begann die Einwanderungswellen des jüdischen Volkes zurück in das Land, das Gott ihnen damals gegeben hatte, um in ihrer Mitte zu wohnen. Und je mehr kam, desto lauter wurde es. Es erregte weltweit Aufsehen. Es zerriss fast die Welt, weil sie nicht wusste, wie sie darauf reagieren sollte. Viele waren aufgerieben von all den Pogromen und Verfolgungen, die die Juden insbesondere in Ost- und Mitteleuropa erlitten haben. Bis zum Holocaust, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, alles jüdische Leben auf dieser Erde auszulöschen. Die Betroffenheit wich mit dem Anstieg der arabischen Empörung über die Ausbreitung der Juden im damaligen Palästina. Immer mehr Gebeine rückten zusammen und flohen aus Europa und weltweit. Das Getöse wurde immer lauter. Die Gebeine organisierten sich, bauten Siedlungen auf, errichteten eine Infrastruktur, förderten Bildungseinrichtungen, entwickelten Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. Die Gebeine bekamen Sehnen, Fleischwuchs, Haut entstand. Am Ende stand der Staat Israel im Mai 1948. Eine nationale Wiederherstellung nach Jahrhunderten. Gott beschreibt diese Wiederherstellung in Hesekiel 37, 12 so. Ich öffne eure Gräber und lasse euch herauskommen, denn ihr seid mein Volk. Dann bringe ich euch in das Land Israels. Die Todesgesagten kommen als sein Volk ins Land Israel. Sie lassen die Gräber Europas, die Gräber der Ghettos und der Konzentrationslager hinter sich. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Die Erweckungsprediger der Jahrhundertwende zuvor haben sich danach gesehnt, dass sie das erleben, was wir erleben. Noch 1878, wenige Jahre vor der ersten jüdischen Auswanderungsbewegung, hielt der berühmte Baptistenprediger Charles Spurgeon seine berühmte Predigt »Der Weinstock Israel«. Von jüdischen Einwanderungswellen wusste er damals noch nichts, geschweige denn von einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk oder einem Staat Israel. Aber in seiner Predigt unterstrich er deutlich, dass er an die alttestamentlichen Prophetien über Israels glaubte und die Wiederherstellung der Nation Israel wörtlich verstand. Er war zutiefst überzeugt, dass sich Gott in seiner Barmherzigkeit wieder Israel zuwenden würde. Was er nur glauben konnte, können wir heute sehen. Und dieses Getöse ist noch nicht abgeschlossen. Wir lesen in Hesekiel 39, 28 und 29, also bald nach dieser Version, dass Gott Hesekiel ein weiteres Wort gibt. Die Israeliten werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ich bin der Gott, der sich zu den Völkern in die Verbannung ziehen ließ. Ich bringe sie auch wieder zurück in ihr Land. Nicht ein einziger wird in der Verbannung bleiben. Nie wieder werde ich mein Angesicht vor ihnen verbergen. Stattdessen habe ich meinen Geist über die Israeliten ausgegossen. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Gott ist ein Sammler. Er ist ihr Sammler. Er ist ihr Gott. Er sammelt sie aus den Nationen in ihr Land. Keinen will er zurücklassen, keinen einzigen Juden. Aus heutiger Sicht fehlen noch rund 8 Millionen Juden, die noch weltweit zerstreut sind und in der Diaspora leben. Über 1 Million allein in den USA und eine knappe Million in Europa. Einerseits sind sie tief verwurzelt in diesen Ländern. Andererseits sind sie in großer Sorge. Sie fragen sich vor dem Hintergrund der sprunghaft angestiegenen und auch gewaltbereiten Antisemitismus, ob sie dort, wo sie wohnen, noch eine Zukunft haben. Unser Land gehört da dazu. Wieder einmal. In Israel wird seit Jahren zunehmend mit Sorge darüber diskutiert, ob Deutschland noch ein sicheres Reiseland sei. Kann man bedenkenlos hierher fliegen? Ist man hier sicher? Und so werden auch in den nächsten Jahren weiter Juden nach Israel auswandern. Sei es dadurch, dass sie sich einfach nicht mehr sicher an ihrem Wohnort fühlen, oder eben dadurch, dass Gott, der sie sammelt, eine menschlich unerklärliche Sehnsucht in ihre Herzen legt. So oder so rechnen wir prophetisch damit, dass weiter Juden nach Israel kommen werden. Aber je mehr kommen, desto größer wird das Getöse sein, eben auch als Antwort auf ihr Kommen auf der politischen Weltenbühne. Der Kampf um das Land wird noch lauter ausgetragen werden. Der Leidensdruck wird größer, nicht nur für die jüdischen Israelis, auch für die arabischen Israelis und auch für die Palästinenser. Der Prophet Zacharja ist der Prophet des Alten Testaments, der sowohl das erste als auch das zweite Kommen des Messias prophezeit. Darum wird dieses Buch mit Sicherheit in unserer Zeit an Bedeutung gewinnen. Er sieht, dass sich der Konflikt um das Land letztlich auf Jerusalem zuspitzen wird. Letztlich geht es um die Stadt, in der nach Zacharja 14 und auch nach der Apostelgeschichte 1 das Kommen des Messias verheißen ist. Als Christen können wir auch sagen, die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Zuvor aber werden sich alle Völker dieser Erde gegen Jerusalem versammeln. Seht her, ich mache Jerusalem zu einem Becher Wein, der alle Völker in seiner Umgebung taumeln lässt. Das wird auch der Bevölkerung von Juda nutzen, die von der Belagerung Jerusalems betroffen ist. An diesem Tag mache ich Jerusalem zu einem Stein, den niemand hochheben kann. Alle Völker, die ihn hochheben wollen, werden sich dabei verletzen. Das gilt für alle Nationen der Erde, die sich gegen die Stadt zusammentun. Zacharja 12, 2 und 3. Der Weinrausch wird zum Sinnbild für Gottes Gericht. Gott reicht den Völkern einen Becher mit starkem Wein, sodass sie die Orientierung verlieren. Wer daraus trinkt, wird letztlich taumeln wie ein Betrunkener. Er berauscht sich an Jerusalem. Es ist interessant, dass es zunächst die Völker ringsum sind, die nach Jerusalem greifen. Es sind die Nachbarn, die Jerusalem und das angrenzende Land antasten wollen. Sie machen Jerusalem zur Streitsache. Dieser zunächst regionale Konflikt wird sich nach Zacharjas Prophetie dann weltweit ausbreiten. Alle Völker werden letztlich involviert sein und sich gegen die Stadt versammeln. Das Versammeln wird zweifelsohne auch begleitend in politischen Versammlungen und Beratungsgremien erfolgen. Offensichtlich aber dann auch final militärisch. Gegen kein anderes Land der Erde hat die UNO-Vollversammlung in ihrer Geschichte mehr Resolutionen verabschiedet als gegen Israel. Nach Zacharja wird sich hier eine politische Einheit gegen Israel zuspitzen, die weltumspannend sein wird. Das bedeutet dann aber auch, dass man sich auf rationaler Ebene in der Bewertung der Situation völlig einig sein wird. Und wir haben in diesen Tagen ja eine Ahnung, wie schnell eine solche Einheit dann entstehen kann. Mit der Vorgehensweise gegen die Hamas isoliert sich Israel zunehmend von der Weltengemeinschaft. Dieses zutiefst traumatisierte Volk steht vor dem moralischen Dilemma, der Welt fortlaufend die Alternativlosigkeit seines Handelns im Rahmen seiner Selbstverteidigung zu erklären. Und während eine ganze Welt sich nicht in der Lage sieht, über den ägyptischen Grenzzugang die 1 Million Flüchtlinge zu versorgen, ist es gerade diese Not dieser leidenden Menschen in den Flüchtlingslagern, die die Nation zu einer zunehmenden Einheit gegen Israel führen wird. Kommen wir zurück zu unserer Vision. Hesekiel sieht nach dieser Wiederherstellung des Volkes als Nation, dass noch etwas fehlt. Aber es war noch kein Lebensgeist in ihnen. So seine Feststellung in Vers 8. Und dann antwortet ihm in den Versen 9 und 10 Gott: Da sagte der Herr zu mir: Du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist, sag zu ihm: So spricht der Herr, der mächtige Gott. Komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diesen Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine riesige Menschenmenge. Was für eine bewegende Vision, die der Prophet hier erlebt. Und er erkennt darin auch eine göttliche Reihenfolge. Zuerst die Rückführung in das Land, zuerst die Sammlung Israels. Und dann erst, nach der nationalen Wiederherstellung, erfolgt die Ausgießung des Geistes über sein Volk, damit sie ihn erkennen. Gott beendet die Vision in Vers 14 mit den Worten: Ich gebe meinen Geist in euch, damit wieder Leben in euch kommt, und bringe euch in euer Land zurück. Ihr sollt erkennen, dass ich das angekündigt habe und dass ich tue, was ich sage. Ich, der Herr. Von dieser Geistausgießung über Israel sprechen die Propheten des Alten Testaments wiederholt. Eben auch Zacharja, und zwar genau in dem Zusammenhang, wo sich alle Nationen gegen Jerusalem vereint haben. In Zacharja 12,10 heißt es: Die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aber werde ich mit meinem reumütigen Geist erfüllen, dass sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir aufblicken wegen des Mannes, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden weinen und klagen wie um einen Erstgeborenen. Und dann weiter Zacharja 13,1: Zu jener Zeit wird in Jerusalem eine Quelle entspringen, die die Nachkommen Davids und die Bewohner der Stadt von der Befleckung durch Schuld und Ungehorsam reinigt. In einer schier ausweglosen und verzweifelnden Situation für Israel, in einer Stunde, die für das Volk nicht dunkler sein könnte, gießt Gott seinen Geist aus, damit nun auch endlich der Geist Gottes in ihnen wohnen kann. Es wird ein Geist der Gnade sein, weil sie den erkennen, den sie mit den Römern, mit den Nationen durchbohrt haben. Jesus. Sie werden ihn endlich als ihren Messias erkennen. Es wird eine gewaltige Buß- und Erweckungsbewegung sein. Hesekiel sieht eine riesige Menschenmenge. Und Zacharja sieht anschließend, dass der Messias kommt. Neutestamentlich können wir sagen, er sieht, dass Jesus wiederkommt in Herrlichkeit. Bevor Jesus wiederkommt, wird er Israel lebendig machen. Das ist die Treue Gottes. Bis zum Ende. Und dann wird Jesus Gericht halten. Zacharja kann nur abschließend feststellen: Dann wird der Herr über alle Völker der Erde König sein. Er allein wird Gott sein an jedem Tag. Zu ihm allein werden die Völker beten. Zacharja 14,9. Und alle Menschen aus den Nationen, die diesen Jesus als König angenommen haben, die werden Jahr für Jahr nach Jerusalem ziehen, um ihren König dort anzubeten. Im messianischen Friedensreich, im tausendjährigen Reich. Lasst uns diese prophetische Orientierung für Israel im Blick haben. Sie soll und darf uns auch im Gebet leiten. Denn wenn Israel es eines braucht, dann ist es unser Gebet. Dann ist es dein Gebet. Israel braucht seinen jüngeren Bruder, braucht den Leib Jesu, braucht dich. Israel braucht Gottes Treue. Amen.